Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast, dem Podcast, wo es um Unternehmertum und Unternehmensrecht geht. Mein Name ist Rudi Schwarz, bei mir ist wie immer Magister Bernd Trabmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir, Rudi?
Dankeschön, es geht mir sehr gut. Nach dieser Episode vielleicht noch ein bisschen besser, weil dann manche Dinge vielleicht wegfallen, wenn die anderen unseren Podcast hören.
Ja.
So wie zum Beispiel lästige E-Mails, Anrufe oder sonst irgendwas in diese Richtung.
Ja, dann hoffen wir das einmal. Schauen wir.
Weil genau das ist heute unser Thema. Mhm. Wir alle wollen natürlich neue Kunden gewinnen. Wir alle wollen mehr Kontakte. Die Frage ist, wie machen wir es?
Wie machen wir es und wenn wir es mit den Methoden zum Beispiel des Telefonanrufs oder E-Mail-Marketings machen, dann stellt sich die Frage, dürfen wir das so, wie wir uns das vorstellen?
Oder so, wie es offensichtlich sehr viele ohnehin machen. Mhm. Also Mails, die uns zuspammen, Telefonanrufe, mit denen wir nicht wirklich etwas anfangen können, das kennen wir alle.
Kennen wir.
Die große Frage ist, dürfen es denn das?
Genau. Und vielleicht kennst du es ja selbst. Du bist auf der Suche nach neuen Kunden.
Natürlich.
Und von rechts und links erzählen dir Marketing-Profis oder selbsternannte Marketing-Spezialisten, probier doch einmal eine E-Mail-Marketing-Kampagne, probier doch Telesales. Telesales ist ganz toll. Oder probier doch auch in den sozialen Medien Direktansprache mit E-Mails oder mit Direktnachrichten. Ja, und da stellt sich die Frage, ist das alles so möglich, rechtlich erlaubt, nur weil es gemacht wird?
Die einen sagen, probier's doch auch und die anderen sagen, Finger weg, weil das kann dich so richtig viel Geld kosten. Mhm. Schauen wir es uns im Detail einmal an, Bernd. Du hast das schon angesprochen. Ein Berater, also mein Berater nicht, aber ein Berater sagt zu mir, du bitte probier doch einfach einmal den direkten Draht, das ist immer noch das Allerbeste, was du machen kannst. Greif zum Telefon, ruf ganz einfach Menschen an. Mhm. Es klingt total verlockend, es klingt total logisch, es klingt aber offensichtlich auch ein bisschen, ich sage mal vorsichtig, nach Grauzone.
Ja und nein. Es ist nämlich genau keine Grauzone, sondern es ist eine Schwarzzone. Beziehungsweise eine weiße Zone, je nachdem, in welcher man sich bewegt. Also grau scheidet hier beim Telefonieren aus. Und ja, Telesales ist eine sinnvolle Sache. Also Telefonakquise ist richtig gut, wenn man es rechtlich richtig macht. Und da gibt's ganz viele Anleitungen, wie das richtig geht. Aber sehr viele machen es eben falsch. Und ja, wir schauen uns eben heute an, was wird falsch gemacht und wie geht's richtig.
Gleich mal vorgegriffen, wenn ich es falsch mache, kann es teuer werden?
Sehr teuer.
Sehr teuer.
Sehr teuer. Nämlich pro Verstoß kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 Euro ausgesprochen werden.
Da muss ich einen großen Kunden vorher erwischt haben, damit sich das rechnet. Ja. Was darf ich nicht, Bernd?
Ja, also fangen wir mal mit dem Mythos an. Im B2B-Bereich ist das ja sowieso erlaubt. Das ist einmal falsch. Diesen Mythos können wir gleich einmal entzaubern. Im B2B-Bereich ist genauso wenig erlaubt wie im B2C-Bereich.
Okay.
Das heißt, egal ob ich Endverbraucher, ob ich Konsumenten anrufe oder ob ich Geschäftsleute anrufe, ich darf das nicht, wenn ich nicht im Vorhinein die Einwilligung des Angerufenen habe, dass ich ihn zu Werbezwecken anrufe.
Werbezwecke. Wenn ich jetzt nicht unmittelbar was verkaufen möchte und nicht unbedingt darauf dränge, kaufen Sie doch, unterschreiben Sie doch. Wenn ich jetzt diese unverfängliche Frage stelle, darf ich Ihnen mal ganz unverbindlich mein Geschäftsmodell erläutern? Ist das schon ein Werbezweck?
Ja, der oberste Gerichtshof sagt, alles, was letztendlich darauf abzielt, den Absatz meiner eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu fördern, hat einen Werbezweck. Da gab es ja schon die interessantesten Ideen, nämlich, dass man sagt, ja, wir machen zwei Anrufe. Im ersten Anruf frage ich ja nur, ich würde Sie dann gerne ein zweites Mal anrufen und Ihnen dann mein Produkt vorstellen. Und jetzt hätte ich gerne nur Ihre Einwilligung dazu, Sie beim zweiten Mal anrufen zu dürfen. Dann ist natürlich auch schon der erste Anruf zu Werbezwecken und damit verboten.
Wie schaut's aus mit diesen klassischen Anrufen? Ich mache nur eine kurze Umfrage. Darf ich Ihnen drei kurze Fragen stellen?
Ja, auch das fällt unter verbotene Werbeanrufe. Witzigerweise ist mir das erst vor kurzem selbst passiert. Da bin ich in der Kanzlei sogar auf meinem Kanzleitelefon angerufen worden. Hat also jemand geglaubt, B2B ist kein Problem. Hat mich angerufen mit einer Umfrage. Und zwar war das eine Umfrage zur Schlafqualität. Schlafen Sie gut? 3 Fragen, ob Sie gut schlafen. Ich habe schon gewusst, was kommt, aber ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, weil ich brauche Stoff für meinen nächsten Podcast und habe diese Fragen beantwortet. Und ganz klar kam dann am Ende heraus, ja, herzlichen Dank. Und weil Sie jetzt mitgemacht haben, können Sie dann auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Mhm. Und wenn Sie da gewonnen haben, dann werden wir uns wieder bei Ihnen melden. Und logischerweise hat sich am nächsten Tag wieder jemand bei mir gemeldet und hat mir freudestrahlend berichtet, ich habe gewonnen.
Welch ein Zufall.
Genau. Ja. Und zwar habe ich... Und zwar habe ich gewonnen, dass ich besucht werde von einem Spezialisten in Sachen Schlafqualität, der mir erklärt, wie ich besser schlafen kann, nämlich auf einer bestimmten Matratze. Und da wurde dann ein Termin ausgemacht oder sollte ausgemacht werden, wo dieser Spezialist dann zu mir kommt und mir die Matratze vorführt, die ich dann selbstverständlich käuflich erwerben kann. Da habe ich dann... Dankend abgelehnt und gesagt, herzlichen Dank dafür, dass ich das gewonnen habe, aber ich weiß schon nicht, wohin mit den ganzen Gewinnen, ich brauche ihn nicht mehr.
Ich habe eine Spendenadresse, bitte schicken Sie es dorthin, die können es brauchen.
Genau, sowas kommt tatsächlich immer wieder vor und ist natürlich auch verboten, weil letztendlich zielt es darauf ab, Produkte zu verkaufen, damit ist es zu Werbezwecken. Ich habe die nie vorher gesehen, ich weiß nicht, wer das ist, ich kenne dieses Unternehmen nicht und ich habe schon gar nicht die Einwilligung dazu gegeben, mich anzurufen, auch wenn es in dem Fall ein B2B-Anruf war, weil es bei mir in der Kanzlei war, ist vollkommen verboten. Und Strafdrohung bis zu 100.000 Euro.
Wahnsinn. Ja. Das heißt aber doch, Finger weg von Cold Calling, es ist schlicht und ergreifend tot.
Nicht ganz. Cold Calling ist tot. Das lebt schon seit langem nicht mehr. Also das wurde schon Anfang der 2000er abgeschafft durch das Telekommunikationsgesetz und immer noch weiter verschärft. Aber Telesales, richtig gemacht, funktioniert und ist auch vollkommen legal.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie komme ich an potenzielle Kunden, wie komme ich an Telefonnummern, die ich anrufen darf? Wie mache ich es legal?
Ja, also wie du an die Telefonnummern kommst, ist eine andere Sache. Aber damit es legal ist, brauchst du nicht die Telefonnummer, sondern die Einwilligung dessen, den du anrufst. Die Frage ist also eher, wie komme ich an die Einwilligung des Angerufenen? Und dafür gibt es verschiedene praktisch erprobte und auch vollkommen legale Methoden.
Die da wären.
Okay, also... Ein Klassiker ist Social Media. Du kannst natürlich auf Social Media Posts machen. Sinnvollerweise werden das Ads sein, also Werbeanzeigen, für die du Geld ausgibst. Dann wird eine Anzeige von dir ausgespielt. In dieser Anzeige wird zum Beispiel ein Freebie, also irgendein kostenloses Goodie beworben, das jemand haben möchte. Und damit er das bekommt, muss er zum Beispiel seine Telefonnummer angeben und die Einverständniserklärung, dass ich ihn anrufe, um ihm dann etwas anbieten zu können. Wenn er das macht, wenn er hier zustimmt, mir die Telefonnummer gibt und eben die Einwilligung, dass ich ihn anrufe zu Werbezwecken, alles gut, dann kann ich das machen. Das passiert ganz oft, wenn du heute in deinen Facebook-Feed, Instagram-Feed oder welches soziale Medium immer du nutzt, hineinschaust, dann hast du alle 3 Posts, einen gesponserten Post, also eine Werbeanzeige und da kannst du das dann dir ganz genau anschauen, wie das geht und die richtig guten Marketer, Internetmarketer, die machen das auch richtig. Also dann wird da richtig auch tatsächlich deine Einverständniserklärung abgeholt. Zweite Möglichkeit, auch ganz klassisch, Messen und Events.
Okay.
Du bist auf einer Veranstaltung, du bist auf einer Messe, du stellst dort aus, du sammelst einfach Visitenkarten ein oder du sammelst Adressen ein, du sammelst Telefonnummern ein und auch immer die Einverständniserklärung, dass du dann zu Werbezwecken anrufen darfst.
Das heißt, ich brauche da irgendein Formular, eine Liste, wo dann der potenzielle Angerufene bestätigt, dass ich anrufen darf.
Genau, theoretisch bräuchtest du es sogar nicht einmal, weil diese Einwilligungserklärung kann auch mündlich erteilt werden, nur du wirst es halt nicht beweisen können, weil wenn ich klassischerweise auf eine Messe gehe als Besucher, dann bin ich auf verschiedenen Ständen und ich merke mir nicht, bei welchem Stand ich wo war, mit wem ich was besprochen habe. Und wenn ich dann angerufen werde, dann sage ich mit Sicherheit, na, ich habe nie eine Einwilligung gegeben.
Bei Ihnen nicht.
Ja. Und um das nachweisen zu können, dass also der Kunde oder potenzielle Kunde die Einwilligung gegeben hat, macht es natürlich Sinn, dass sich das schriftlich geben zu lassen. Dritte Möglichkeit, eine Einverständniserklärung einzusammeln, wäre auch auf der Webseite. Also du hast eine ganz normale Webseite, du hast auf deiner Webseite ein Formular, du führst natürlich wieder durch Werbeanzeigen zum Beispiel auf deine Webseite hin oder auf deine Landingpage hin. Der Kunde, der User landet auf deiner Landingpage, weil er Interesse an deinen Dienstleistungen sowieso schon hat, sonst wäre er ja gar nicht hingekommen, findet dann dort die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, findet er dort vielleicht ein Kontaktformular, gibt dann dort seine Telefonnummer ein und bestätigt mit einem Haken, dass du anrufen darfst.
Detail am Rande, diesen Haken muss er aktiv setzen oder darf ich den schon vorgegeben haben?
Das darf nicht sein. Der Haken, der muss aktiv gesetzt werden.
Okay, also diese drei legalen Schritte gibt's: Social Media, die Annoncen, die Anzeigen dort, auf Events oder Messen, mir hoffentlich schriftlich bestätigen zu lassen, dass ich anrufen darf, oder meine eigene Webseite und ein Formular dort. Wenn ich das beachte, alles gut, alles paletti, ich kann loslegen und telefonieren mit diesen Damen und Herren.
Genau, dann darfst du's, dann ist es legal und dann ist es auch kein Cold Calling und du riskierst nicht eine Geldstrafe.
Noch einmal dazu gesagt, die kann, ich kann es nicht glauben, sagst du.
100.000 Euro.
100.000 Euro.
Ist die Höchststrafe. Ja, also ich muss sagen, es geht bis zu 100.000 Euro. Die Fernmeldebehörde spricht diese Strafe aus und die orientiert sich an deinem Einkommen oder an deinem Umsatz, den du machst als Unternehmer. Und kann bis zu 100.000 Euro gehen. Aber natürlich, es ist pro Verstoß und üblicherweise, wenn du mehrere Verstöße setzt, dann wird die Fernmeldebehörde auch Stück für Stück die Strafen erhöhen.
Zahlt sich ganz einfach nicht aus, das zu riskieren, in meinen Augen.
Es gibt diese In meinen Augen auch nicht, aber offensichtlich für manche Anbieter schon, weil hier mit der Statistik auch gearbeitet wird. Da geht es um die großen Zahlen, um die Big Numbers. Du weißt, du rufst vielleicht am Tag oder ein einziger Outbound Agent ruft am Tag 100 Leute an und von diesen 100 macht er vielleicht, weiß ich nicht, 10 Termine und einer beschwert sich. Und bei diesen 10 Terminen wird mehr Geschäft gemacht, als die Strafe für den einen
ausmacht. Diese eine Beschwerde tatsächlich dann kostet. Ja. Dabei kann ich mit diesen relativ einfachen Schritten, weil so kompliziert ist ja jetzt nicht, an das Einverständnis zu kommen, wie du gerade erläutert hast.
Richtig.
Also ich kann mit einfachen Schritten und einfachen Mitteln ein wirklich gigantisches, mächtiges Werkzeug mir da aufbauen.
Ja. Aber kostet auch im Vorfeld Geld. Das heißt, wenn ich Werbeanzeigen schalte, zum Beispiel auf den sozialen Medien, um dann zu Leads zu kommen, dann kostet mich ein Lead Geld. Und da sprechen wir dann auch von Kosten 20, 30 Euro pro Lead, den ich dann anrufen muss. Und wenn ich dann jetzt wieder bei dem Beispiel bin, dass ich 100 am Tag anrufe, bin ich dann auch schon wieder bei 2.000, 3.000 Euro am Tag und dann mache ich aber nur 10 Geschäftsabschlüsse. Da kann es schon sein, dass es sich vielleicht tatsächlich im Geschäftsmodell wieder auszahlt, auch wenn es nicht legal ist. Aber es kann sein, dass es sich einfach rechnerisch auszahlt, die Strafe zu nehmen und nicht die Leadkosten an Meta oder sonst irgendwohin zu bezahlen.
Das war jetzt natürlich eine rein hypothetische Gedankenspielerei.
Natürlich war das keine Rechtsberatung.
Okay, Cold Calling ist tot, Telemarketing lebt, wenn wir im Vorfeld die wichtigen, richtigen Schritte setzen und beachten.
Genau.
Klassiker, den wir auch alle kennen. Ja. E-Mails.
Genau.
E-Mails, die ungefragt aufploppen, eintrudeln und uns teilweise wirklich zumüllen. Einerseits natürlich schön, ich kann sie wegklicken, ich klicke auf Papierkorb, weg, 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 es läutet nicht, ich muss nicht abheben oder sonst irgendwas, aber trotzdem lästig. Was darf ich denn da? Darf ich E-Mails an potenzielle Kunden versenden, an Leute, die mir vielversprechend erscheinen?
Ja, also da gab es ja auch früher die Rechtslage, da hat es tatsächlich einen Unterschied gemacht zwischen B2C und B2B. Ich durfte also an B2B-Kunden E-Mails verschicken zu Werbezwecken, an B2C, also Verbraucher, nicht. Mittlerweile ist auch hier eine Gleichstellung gegeben und das Zweite, was es früher gab, das war da eine Höchstgrenze, nämlich 50 E-Mails, also 50 auf einmal versendete E-Mails. Auch die ist gefallen, es gibt keine Höchstgrenze mehr, also auch ein einziges E-Mail fällt schon unter das Verbot, wenn es eben nach dem Telekommunikationsgesetz unzulässig ist.
Ich erinnere mich, da waren sogar teilweise die E-Mail-Programme für Massenversendung darauf getrimmt, bis zu 50 Adressen 49 auf einmal kannst du und nicht eine mehr.
Ja.
Okay, was ist da jetzt genau verboten?
Ja, da sind wir wieder bei unserem Mythos, den wir hier heute entzaubern wollen, nämlich es ist ja nur eine harmlose Mail. Ja, das denken auch viele, aber tatsächlich sagt das Gesetz ganz was anderes. Werbe-E-Mails sind immer verboten, wenn der Empfänger nicht vorher zugestimmt hat. Das heißt, die Rechtslage ist ähnlich wie beim Telefonieren, wie beim Anrufen. Mhm. Du brauchst vorher die Zustimmung, ansonsten sind E-Mails zu Werbezwecken verboten.
Aber, ich habe es vorhin schon erwähnt, das kennen wir wirklich alle. Mhm. Wir bekommen ständig Mails, denen wir nie zugestimmt haben. Mhm. Oft genug von Firmen, mit denen wir bisher nicht einmal noch irgendwie in Kontakt waren und schon gar nicht Kunde waren. Ja. Wie machen die das?
Also zum einen, genauso wie die, die dich anrufen, sie machen es einfach illegal und kalkulieren hier die Strafe mit ein, wobei die Strafe bei den E-Mails bei 50.000 Euro Höchststrafe pro Verstoß liegt, was weniger ist als bei den Anrufen, aber dafür muss man wieder rechnen, mit einem E-Mail-Programm kann ich ja tausende E-Mails gleichzeitig versenden, während ich beim Anrufen ja doch ein bisschen eingeschränkt bin zeitlich. Das heißt, also sie machen es einfach illegal. Mhm. Ja. Du hast auch, anders als bei legal versendeten zum Beispiel Newslettern oder eben Werbemails, wo du die Möglichkeit haben musst, dich auszutragen, wo du sagst, ich will kein Mail mehr bekommen, das wird dir ja gar nicht angeboten. Oder hast du das schon jemals in diesen Spam-Mails gesehen? Wenn sie das nicht mehr haben wollen, dann klicken sie hier und tragen sie sich aus. Also
ich denke kurz nach, nein.
Ja, also die halten sich einfach überhaupt nicht an die Regeln und kalkulieren auch hier schon wieder die Strafe mit ein, wobei man hier auch noch dazu sagen muss, sie verschleiern ja auch den Absender in der Regel. Also in der Regel weißt du ja gar nicht, von wem du die E-Mail bekommst. Das heißt, es ist dann auch schwer nachvollziehbar oder nachverfolgbar, von wem das gekommen ist. Und selbst wenn du jetzt eine Anzeige machen würdest an die Fernmeldebehörde, dass hier ein Verstoß vorliegt nach § 174 Telekommunikationsgesetz, kann die Fernmeldebehörde dem vielleicht nicht nachgehen, weil gar nicht klar ist, wer überhaupt der Absender war.
Von wo es überhaupt kommt.
Das ist zwar auch verboten, steht im Telekommunikationsgesetz drinnen, der Absender darf nicht verschleiert werden, aber ja.
Okay, entweder sie machen es illegal oder offensichtlich gibt es dann noch eine zweite Möglichkeit.
Tatsächlich gibt es im Telekommunikationsgesetz vorgesehen auch eine legale Ausnahme von dem absoluten Verbot, E-Mails zu Werbezwecken zu schicken.
Okay. Also das mit den 50 Leuten gilt nicht mehr, aber offenbar gibt es doch eine Möglichkeit.
Ja, und das ist die, nennen wir es mal so, Bestandskundenausnahme im Telekommunikationsgesetz. Da musst du aber wirklich 4 Punkte gleichzeitig erfüllen, damit du diese Ausnahme für dich in Anspruch nehmen kannst.
Okay.
Wenn du die erfüllst, ist es aber gut und machbar und wird auch gemacht und funktioniert ganz gut. Erster Punkt ist, du musst die E-Mail-Adresse des Kunden im Zusammenhang mit einem Kauf oder einer Dienstleistung erhalten haben. Das heißt, du hast schon einmal für diesen Kunden etwas gemacht, du hast diesem Kunden etwas verkauft, eine Leistung erbracht. Deswegen auch Bestandskundenausnahme.
Klar.
Das zweite ist, du machst jetzt mit diesem Mail Werbung für ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung. Du hast schon einmal ein Produkt verkauft, jetzt gibt es ein ähnliches anderes Produkt, du willst dieses Produkt bewerben, das darfst du machen. Also erster Punkt, ich habe schon einmal. Zweiter Punkt, ähnliches Produkt, ähnliche Dienstleistung.
Jemand, der bei mir einmal zum Beispiel ein Sprechtraining gebucht hat, den schreibe ich dann nicht an und sage, ich habe einen Thermomix für dich.
Ja. Das wäre nicht möglich, aber Sprechtraining und dann eine Moderation vielleicht für ein Event, das wäre schon möglich. Ja. Das nächste ist, du hast den Kunden schon bei der ursprünglichen Datenerhebung, also der Erhebung seiner E-Mail-Adresse, darauf hingewiesen, dass du ihn wieder kontaktieren darfst, wenn du ein ähnliches Produkt anzubieten hast. Und vierter Punkt, er, also der Kunde, hat dem nicht ausdrücklich widersprochen und ist auch nicht in einer Liste eingetragen von Adressen, die generell keine Werbenachrichten erhalten wollen. Also du kannst dich da auch bei der Fernmeldebehörde in eine Liste eintragen lassen und sagen, das ist meine E-Mail-Adresse, ich möchte von niemandem Werbenachrichten erhalten. Die Liste wird dort geführt, ist jederzeit einsehbar. Und wenn du selbst an deine Kundendatenbank E-Mails verschicken willst, musst du immer nachschauen, sind da Kunden dabei, die in dieser Liste stehen und die müsstest du aus deiner Kundendatenbank entfernen, denen darfst du keine E-Mail-Nachrichten schicken, selbst wenn die anderen drei Punkte erfüllt waren, aber der Punkt ist nicht erfüllt, der Kunde ist eben auf einer Liste und sagt, ich möchte keine Werbenachrichten erhalten. Einzige Ausnahme hier wieder, Wenn es eine individuelle Zustimmung gibt, dann darfst du es wieder schicken. Also nicht diese Bestandskundenausnahme, sondern die generelle Zustimmung zum Verschicken von Werbemails.
Okay, ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen. So wie dieses Pickel auf den Briefkästen, kein Werbematerial, genau. Ausgenommen von und dann stehen zwei Firmennummern drunter.
Ja, man kann es ganz einfach sagen, du hast dich in eine Liste eintragen lassen, damit willst du von niemandem Werbenachrichten bekommen, aber du warst zum Beispiel auf meiner Webseite und hast dort angeklickt, dass du meinen Newsletter bekommen möchtest. Hast also diesen Newsletter abonniert. Dann kann ich dir diesen Newsletter zuschicken, muss nicht extra noch einmal auf dieser Liste nachschauen, ob du dich nicht in die Liste eingetragen hast, weil dann overruled diese individuelle Zustimmung die generelle Ausnahme auf der Liste.
Okay, okay. Ich muss alle diese vier Punkte beachten. Also ich muss einmal entweder einen Kauf oder eine Dienstleistung schon mit dem Kunden getätigt haben und so zur E-Mail-Adresse gekommen sein. Das, was ich ihm schicke, muss für ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung sein.
Genau.
Es hat schon mal eine Datenerhebung gegeben, wo er darauf hingewiesen wurde, ich möchte dich wieder kontaktieren. Ja. Und er hat nicht ausdrücklich widersprochen.
Genau.
Klingt einerseits nach vier einfachen Punkten, andererseits bleibt dann oft nicht mehr viel über. Also der Trichter wird immer enger und enger.
Ja, ja und nein. Wenn du halt ein größeres Produktsortiment hast oder Dienstleistungsangebot und du hast einen Kunden, der eben schon bei dir gekauft hat und du hast damals eine E-Mail-Adresse von ihm bekommen und anlässlich dieser Eintragung der E-Mail-Adresse hat er angeklickt, ich möchte auch in Zukunft bei anderen Angeboten eine E-Mail bekommen, dann bist du schon safe, dann kannst du das schon schicken.
Ich muss auf sehr viel aufpassen. Mhm. Ich darf ja nichts vergessen, am besten lasse ich die Finger davon weg. Es sei denn, es gibt doch noch eine Möglichkeit und ich bin sicher, du hast eine.
Genauso wie beim Telefonieren. Du besorgst dir einfach die Zustimmung, die Einwilligungserklärung und die Wege, wie du zu dieser Einwilligungserklärung kommst, sind wieder die ähnlichen oder die gleichen Wege, wie wir es beim Telefonieren gesagt haben. Du kannst also wieder Werbeanzeigen schalten, auf Social Media zum Beispiel. Du kannst über deine Webseite oder auf deine Webseite Anzeigen schalten und dort die E-Mail-Adresse einsammeln. Du kannst die E-Mail-Adresse auch bei Veranstaltungen einsammeln. Wichtig ist, wenn du E-Mail-Adressen einsammelst, das Opt-in-Verfahren anzuwenden. Also so wie du schon gesagt hast, es geht
anklicken.
Nicht das Hackerl wegklicken, sondern ich muss das Hackerl anklicken. Und dann wird empfohlen, auch wenn das jetzt nicht vom Gesetz verlangt wird, aber es wird empfohlen, ein sogenanntes Double-Opt-in. Das bedeutet, das erste Opt-in ist das Anhaken im Castle. Ja, ich möchte diesen Newsletter zum Beispiel abonnieren. Und das zweite Opt-in kommt dann, indem ein Mail kommt, wo drinnen steht, Sie haben sich gerade zum Newsletter angemeldet. Sind Sie sich sicher, wollen Sie das wirklich? Mhm. Wenn ja, dann bestätigen Sie das bitte jetzt durch Klick auf den Button. Dann klickst du auf den Button und dann hast du das Double Opt-in. Also das wird empfohlen, ist aber vom Gesetz her gar nicht notwendig. Also ein einfaches Opt-in würde reichen. Mhm. Ja, und ansonsten natürlich, was kannst du sonst noch bieten? Schick einfach keine Spam-Mails, schick Content-Mails. Schick nichts, das mit Werbung zu tun hat, das nicht den Absatz deiner Produkte fördern soll, sondern wo du einfach wertvollen Mehrwert an deine Bestandskunden ausschickst, dann werden die sich freuen über diesen Mehrwert, den du ihnen bietest und dann vielleicht von sich aus zu dir kommen und eben dann sagen, ich möchte gerne bei dir kaufen. Also Pull-Marketing statt Push-Marketing. Das ist halt die clevere Alternative.
Okay, also kurz zusammengefasst, Werbemails verschicken ohne Einwilligung auf gar keinen Fall, Finger weg davon. Die Bestandskundenregel, die du erläutert hast, ja, aber nur unter Beachtung aller Bedingungen, die es da gibt. Und schlaue Unternehmer, die verwenden tatsächlich und nutzen tatsächlich Opt-in und verschicken Inhalt, also Content-Marketing.
Genau.
Dieses Pull-Marketing, wie du es gerade genannt hast, statt Push-Marketing.
Ganz genau.
Dann kann ich eigentlich, wenn ich das beachte, nicht wirklich viel falsch machen.
Dann bist du mit den E-Mails wiederum safe.
Dritter großer Bereich nach Telefon und E-Mail sind natürlich Social Media. Ja, ist so etwas wie das neue Netzwerkmarketing. Ja. Ich kann meine Kontakte überall auf der Welt haben und täglich werden es mehr.
Ja.
Ich kann überall jemanden dazu holen, adden und dem schicke ich dann ganz einfach mein Angebot.
Genau. Und ich bekomme ja auch als Unternehmer ständig diese Vorschläge oder Empfehlungen. Ja, schick doch zum Beispiel deinen LinkedIn-Kontakten E-Mails und biete ihnen da was an. Ja. Oder schick nicht einmal LinkedIn-Kontakten, sondern auf LinkedIn einfach irgendjemanden. Du kannst ja hier filtern, du kannst ja Leute suchen auf LinkedIn. Schick denen einfach, wenn sie in dein Suchprofil passen, eine Nachricht und schon kannst du ihnen was verkaufen. Das ist natürlich auch verboten, weil
Schade.
Solche Nachrichten, ob es jetzt LinkedIn-E-Mails sind oder ob das Direktnachrichten sind, die du auf sozialen Medien wie auch Facebook oder Instagram und so weiter verschicken kannst, das fällt genauso unter E-Mails oder unter, wie das Gesetz nennt, elektronische Post.
Ja.
Also das ist ganz klar unter den gleichen Bedingungen verboten wie jedes E-Mail auch.
Bei den klassischen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Insta, klar. Bei LinkedIn ist es aber doch so, ich frage bei jemandem an, möchtest du dich mit mir vernetzen?
Ja.
Der sagt, ja, ich möchte.
Ja.
Das kann ich doch schon interpretieren als, hey, der möchte jetzt aber mehr Info von mir haben, dem kann ich jetzt meine Informationen und meine Werbematerialien schicken.
Die Annahme einer Vernetzungsanfrage ist noch nicht das grüne Signal dafür, dass ich jetzt von dir mit Werbung bombardiert werden möchte. Also nein, es ist keine Einwilligung in das Erhalten von Werbe-E-Mails. Du darfst mir natürlich Nachrichten schicken, das ist überhaupt keine Frage, wenn die nicht zu Werbezwecken sind, jederzeit gerne, wenn das über die Vernetzungsanfrage hinausgeht, und sagt, okay, wir könnten doch ein gemeinsames Projekt machen oder sonstige Nachrichten, die du mir schicken möchtest, alles gut, solange es keinen Werbezweck hat. In dem Moment, wo ein Werbezweck dabei ist, ist es verboten und da wären wir schon wieder bei dem Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekomme, in der drinnen steht, schön, dass wir uns jetzt vernetzt haben auf LinkedIn, wie wäre es, wenn ich dich anrufe, um dir mein Produkt vorzustellen, so komme ich natürlich auch nicht zur Einwilligung, dass ich dann telefonieren darf.
Ja. Aber speziell bei LinkedIn, da ist es doch so, dass ich von LinkedIn selbst permanent Vorschläge bekomme, wen ich adden sollte, mit wem ich Kontakt aufnehmen sollte. Ich bekomme von LinkedIn tatsächlich Werbung.
Ja.
Gleiches Recht für alle. Wenn die das dürfen, darf ich auch.
Ja, mit LinkedIn hast du einen Vertrag. Mit LinkedIn hast du allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, sonst hättest du nie ein Profil errichten können auf LinkedIn. Und dort steht in dem Vertrag natürlich drinnen, dass LinkedIn dir Werbung schicken darf.
Dem habe ich natürlich zugestimmt, wie ich mich bei LinkedIn registriert habe.
Und du hast es angehakt, du hast den Haken gesetzt, du hast das Opt-in gemacht.
Aber Bernd, es ist doch schon klar, dass Social Media und alle diese Kanäle eine gigantische Chance bieten, zu Kontakten zu kommen, dort Geschäfte zu machen. Es muss also eine legale Möglichkeit geben, diese Quelle auszunutzen.
Natürlich, es gibt ja auch beim Telefonieren und bei den klassischen E-Mails legale Möglichkeiten und hier gibt es auch wieder die legalen Möglichkeiten und es sind wieder die gleichen. Es ist wieder so, setze auf Pull statt auf Push. Habe ein interessantes Profil, wo andere User sich mit dir vernetzen wollen. Schreib nicht einfach jeden wahllos an, der dir auch von LinkedIn vorgeschlagen wird, sondern schau ganz genau in die Profile hinein. Ist das für dich ein interessanter Kontakt? Dann schreib ihn an, vernetz dich mit ihm und gib wertvollen Content und warte einfach drauf, dass dieser Kontakt dann irgendwann einmal zu dir kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du bietest ja auch das und das an. Jetzt ist der Kunde zu dir gekommen. Eben klassisches Pull-Marketing. Dann zeig Engagement. Spam die Leute nicht zu mit Direktnachrichten, zeig Engagement. Kommentier zum Beispiel ihre Beiträge, dann wirst du auch bei diesen Personen sichtbarer und die beschäftigen sich dann mit dir und wie gesagt, sie kommen dann wieder auf dich zu und natürlich nutze auch hier Events, hier kannst du natürlich auch Online-Events nutzen, wie zum Beispiel Webinare, du kannst zu Webinaren einladen und in dem Webinar kannst du dann deine Angebote machen.
Soweit, so klar, ich fasse es noch einmal zusammen für mich. Kein wildes In-Mail-Spamming, weder auf LinkedIn noch sonst irgendwo. Biete interessanten Content, dann fällst du potenziellen Kunden auf und sie kommen auf dich zu. Biete Mehrwert, zeige, was du kannst, warum du für einen potenziellen Kunden interessant bist. Dann meldet er sich bei dir und damit sind dann ohnehin alle Probleme aus dem Weg geräumt.
Genau. Wenn du dich daran hältst, dann ist natürlich in Social Media extrem viel Potenzial für dich zur Neukundengewinnung und du riskierst aber nicht gleichzeitig Abmahnungen oder teure Geldstrafen.
Dankeschön, Bernd.
Gerne,
lieber Rudi. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war's für heute. Mhm. Das war die aktuelle Folge des Rechtsstandpunkt-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte zeig uns das mit Kommentaren, mit Likes, dadurch, dass du diesen Podcast teilst und auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zugänglich machst. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Wir, das sind
Bernd Trappmeier
und Rudi Schwarz. Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.